So wir wollen zusammen ein Wort lesen aus Markus, Kapitel 16. Wo es heißt, in Vers 5, 15 und 16, und er sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und prediget das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer da glaubt und getauft wird, wird errettet werden, wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Soweit. Die Taufe ist eine eigentümliche Sache, über die in der Gemeinde Jesu denominationell sehr, sehr viel Unwissenheit besteht. Und zwar deshalb, weil Dinge nachgeredet, weil Dinge nacherzählt, weil Dinge nachvollzogen werden, die Menschen verstanden, die Menschen eingesetzt haben. Es geht dabei um Begrifflichkeit von Kleinkind und Großtaufe. Die Bibel lehrt alles dies nicht, weder das eine noch das andere. Die Schrift in der Beziehung der Aussage von Epheser 4, Vers 5, redet als von der einen Taufe. Und wenn wir diese eine Taufe jetzt untersuchen wollen, welche es sei, dann kommen wir im Neuen Testament mit Sicherheit zu der einen Wassertaufe. Über diese Wassertaufe hat es schon viel Aufsehens gegeben. Insbesondere und darum, weil mit der Wassertaufe menschliche Lehren hineingebunden worden sind. Eine der gefährlichsten Irrlehren, die über und mit der Verbindung der Wassertaufe existieren, ist, dass man durch dieses Wasser zur Wiedergeburt komme. Wir machen darauf aufmerksam, dass dieses Wasser, mit dem wir zu tun haben, in der chemischen Formel H2O, niemals eine neue Geburt, eine Geburt nach dem Geiste erhalten. Der Herr Jesus nimmt über diese Fragen im Johannesevangelium Bezug und sagt, was aus dem Geiste geboren ist, ist oder bleibt Geist. Und was aus dem Fleische oder aus der Materie ist, das bleibt Materie. Ich kann aus der Materie keinen Geist machen. Das sollte man sich gut merken. Das lehrt auch die Bibel nicht, dass man durch Leitungswasser oder durch schmutziges Jordanwasser jemand zu einer neuen Geburt machen könne. Würde das der Fall sein, dann würde ich den Rest meines Lebens meinen Körper in den Jordan eingetaucht lassen. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Dann wäre ich mir sicher. Das sind aber keine biblischen Lehren. Das sind Lehren von Menschen, in denen der Feind steht, die Dinge der Wahrheit in irgendein Extrem zu verzerren. Die Wassertaufe ist also schon so alt wie das Neue Testament und noch älter, könnte ich sagen. Wenigstens so alt, wie der Herr Jesus Befehl gegeben hat, dass man taufen solle. Hier in diesem verlesenen Textwort, da haben wir einen Beweis dafür, dass diese Taufe in Verbindung steht, wo der Herr sagt, geht hin in die ganze Welt. Und dann heißt es, Vers 16, wer da glaubt und getauft wird, wird errettet werden mit einem Befehl. Die Taufe ist also ein Befehl unseres Herrn Jesus Christus. Das ist auch der Grund, weshalb dann unter den Gläubigen berechtigterweise gesagt wird, dass der, der nicht getauft ist, ungehorsam sei. Man redet von einem Gehorsamsakt als dem Geschehnis der Taufe im Wasser. Nun hat die Bibel Gottes Wort eine ganze Menge Mitteilungen über die Taufe. Wie sie geschehen soll, wann sie geschehen soll. Das Neue Testament lehrt einzig und allein und ohne Ausnahme diese biblische eine Taufe in Verbindung mit dem vorausgegangenen Glauben. Wie auch hier, wer da glaubt und getauft wird. Und da müssen wir zu der Frage kommen, warum sagt die Bibel Gottes Wort solches? Und wir müssen antworten, weil Gott kein Gott der Unordnung ist. Punkt. Würden wir die Taufe nicht verstanden haben, dann könnte es sein, wir hätten da Freiheit drin zu machen und zu tun, wie es uns recht wäre. Dem ist es nicht so. Die Taufe ist von Gott eingesetzt und vorerlebt durch Christus unseren Herrn. Wenn es hier heißt, wer glaubt und getauft wird, ist es vonnöten, dass wir erst zum Glauben an Christus, dem Herrn, gekommen sein müssen. Warum denn? Was bedeutet überhaupt die Bibel? Und wir wollen da ein wenig hineingehen in die Mitteilungen des Wortes Gottes. Insbesondere an zwei markanten Stellen redet die Bibel davon, dass die Taufe das Begraben werden bedeute. Wir lesen das in Kolosser 2, Vers 12. Und in Römer 6, Vers 3 bis 4. Diese markanten Stellen, die insbesondere von der Taufe reden, sagen, dass also diese Taufe ein Begraben sei, ein Begraben werden sei. Was soll begraben werden? Vorbildlich in Christo starb der Herr Jesus am Kreuz. Beachten wir, er ist nicht im Grab gestorben. Wie es Irrlehren in unserem europäischen Kontinent ausstrahlen, mit einem Buch und einer wissenschaftlichen Studie abgesegnet, Christus, Jesus, nicht am Kreuz gestorben. So gibt man aus dem Vatikan die schriftlichen Dinge heraus. Ich selbst bin im Besitz dieser Unterlagen. Man sagt, dass man es deshalb nicht tun möchte, zu sagen, Christus sei am Kreuz gestorben, weil dadurch den Juden etwas in die Schuhe geschoben würde, was nicht rechten sei. Man will den Makel der Schuld, sein Blut komme über uns und unsere Kinder von den Juden wegnehmen. Aber was man dabei wegnimmt, ist die Wahrheit. Und zurück bleibt die Lüge des Turiner Grabtuches. Interessant ist, und das möchte ich bei dieser Gelegenheit für solche sagen, die sich um diese Sache bemüht haben, inzwischen ist mit einem neuen, modernen Verfahren dieses Turiner Grablinnen untersucht worden und man hat festgestellt, dass es Schwindel sei. Und zwar die Altersherstellung des Gewebes stimmt nicht in den Angaben der bisherigen Dinge. Dadurch hat man das Thema ein wenig in die Versenkung gegeben. Und zwar ist es in USA geprüft worden mit neuzeitlichen modernen Geräten, bei denen man Alter ziemlich genau bestimmen kann, nebst analytischen Untersuchungen. Und das ist dort geschehen und man hat ganz klar gesagt, das kann es nie sein. Dafür ist ein Gutachten dieses staatlichen Institutes bereits da. Aber wir interessieren uns nicht für Ergebnisse von staatlichen Instituten, sondern wir interessieren uns für die Wahrheit seines Wortes. Was soll beerdigt werden, was soll begraben werden bei einer solchen Wassertaufe? Nun, der Herr Jesus starb am Kreuz. Er wurde nach seinem Tode begraben in dieser Gruft, die für Josef von Arimathia bestimmt war. Er kam auch in diese Gruft, aber er ist nicht in dieser Gruft geblieben. Der Arimathia wäre durchaus in der Lage gewesen, diese Gruft dem Heiland zu schenken. Aber er brauchte sie ihm nicht zu schenken, sondern nur für 3 Tage zu leihen. Und da war seine Bereitschaft, die Bereitschaft seiner Liebe bereits gelohnt. Wir sehen, dass der Herr Jesus alles das, was wir ihm geben, reichlich zurückbekommen, nämlich unbeschadet. Der Stein war lediglich von der Stelle weggewälzt. Das war eigentlich alles. Kann man ja wieder hintun, wenn der Arimathia dann gestorben ist. Und so sehen wir, dass bei dem Sterben unseres Herrn Jesus ein völliger Tod eintrat. Nun sagt Gottes Wort zu uns, dass wir in der Gleichheit seines Todes mit Christus am Kreuz sterben sollen. Und wenn wir das tun, dann werden wir einen Unterschied feststellen zwischen Christus und uns. Der Herr Jesus starb vollkommen. Das heißt, er war nicht mehr da unter den Lebenden. Und wenn wir in der Gleichheit seines Todes mit Christus sterben, da sind wir anschließend noch da. Ich weiß nicht, ob das schon jemand aufgefallen ist. Wir sind anschließend noch vorhanden und sind da. Also sind wir gar nicht in der Lage, von dem Buchstaben her so mit Christus zu sterben. Und das will Gott auch gar nicht. Was will denn der Herr? Das, was Gott will, sind geistliche Dinge. Der Taufvorgang hat einen geistlichen Hintergrund. Und dieser Hintergrund ist, dass wir nicht in unserem Leibe einen physischen Tod in der Gleichheit erleiden sollen, sondern wir sollen das Wesen des Fleisches, des Leibes ablegen und in den Tod geben. Was ist denn das? Das ist der alte Mensch, die Quelle, die da sprudelt aus der Sünde Adams in einem jeden, die Erbsünde, könnten wir sagen, mit dieser Sünde sich der Römerbrief in Kapitel 5 besonders von 10 bis 12 den Versen beschäftigt. Und deshalb haben wir das Wesen des alten Menschen in den Tod zu geben. Und jetzt sage ich noch etwas. Es gibt ja sogar Verkündiger, die da schwimmen. Die meinen, man müsste das buchstabenhaft tun. Und da muss ich zu sagen, das können die gar nicht. Und das endet bei solchen immer in Einbildungen, und Einbildungen sind Lüge. Es steht geschrieben, dass wir den alten Menschen ausgezogen haben und den neuen Menschen angezogen haben. Nun folgert man buchstäblich, wir hätten keinen alten Menschen mehr, das ist Lüge. Und das kann ich ganz schnell beweisen, dass diese Leute einen alten Menschen noch haben, die das behaupten. Ich brauche da gar nicht viel. Ich brauche nur die Wahrheit zu sagen. Und da springt denen der alte Mensch schon aus den Stiefeln. Ich kann das beweisen. Ich habe sogar die Briefe dafür da. So. Das wäre das Erste. Das heißt also nicht buchstabenhaft, sondern dem Geiste nach. Dem Geiste nach haben wir das Wesen des alten Menschen selbst, nicht andere, selbst in den Tod zu bringen. Und das bedeutet die Wassertaufe. Eine schöne Sache, die Wassertaufe. Diese Wassertaufe errettet nicht. Sie ist kein Sakrament. Auch dann nicht, wenn irrlehrenhaft die großen Volkskirchen dies behaupten. Übrigens, die Bibel, Gottes Wort, kennt gar kein Sakrament in dieser Weise. Hast du schon mal gelesen, dann sag mir, wo es geschrieben steht, das Wort Sakrament. Es steht nicht im Worte Gottes, es ist eine Erfindung von Menschen. Und wir sind nun einmal so geartet und gelagert, dass wir die Menschenlehren abweisen. Und zwar um alle sieben Ecken. Wir wollen nichts damit zu tun haben. Wir möchten, dass das Wort Gottes ganz klar anerkannt wird. Und alles, was sich nicht im Worte Gottes bewegt, hinausgetan wird. Die Wassertaufe errettet nicht, sondern hat als einzige Seite die Bedeutung nur für unser irdisches Leben. Die Rettung haben wir einzig und allein, wie wir in Johannes 5, Vers 24, unter anderem sind etwa 16 oder 17 Stellen, die das bestätigen im Neuen Testament, allein durch die Gnade unseres Gottes. Die Bibel sagt in Epheser 2, Vers 8, mittels des Glaubens. Die menschliche Seite allein durch den Glauben, die göttliche Seite allein durch seine Gnade. Gottes Seite Gnade, Menschenseite Glauben vermag uns in die Errettung zu bringen. Und wenn jemand zur Wiedergeburt gekommen ist, der nicht getauft ist, wie die Bibel es sagt, dann werden wir ihn oben in der Herrlichkeit wiederfinden. Weshalb? Weil er durch die Gnade Gottes und den Glauben an Jesus Erlösung erfahren hat. Also brauchen wir gar keine Taufe. Doch, wir brauchen sie. Wozu? Es war gesagt, einzig und allein benötigen wir die Taufe für das Zeugnis des irdischen Lebens. Die Taufe ist das Zeugnis, wir sind unter Zeugen mit Christus am Kreuz gestorben. Dort will ich die Regungen und die Quellgebiete meiner aufkommenden Sünde dem Herrn der Herrlichkeit zu Füßen legen, dort ans Kreuz, damit dort der Tod über die Sündenquelle ausgesprochen werde durch mich. Das ist eine wunderbare Sache. Das ist eine herrliche Sache. Wohl dem, der das erlebt, wohl dem, der das haben kann. Und es ist mehr als nur ein Wasser umspült sein in dieser Taufe. Der Wille des lebendigen Gottes hat jenes Begrabensein des alten Menschen gefordert. Und wir tun gut daran, dem Herrn zu gehorchen. Jetzt kämen wir zum nächsten Punkt. Wie soll nun diese Taufe aussehen? Wir haben einen antiken Vertreter für die Taufen. Das war Augustinus, ein Kirchenvater der heilig-römisch-katholischen Kirche. Er stand auf dem Standpunkt, dass man gleich die kleinen Kindlein taufen müsse. Seine Gedanken, die er selbst niedergelegt hat in seinen Schriften, die auch nachlesbar sind, sind jene, dass man dann viel Geld einspare, wenn man sie gleich als kleine Kinder taufe, brauche man sie später nicht mehr, wie er schreibt, zu missionieren. Einen Christen zu missionieren, hat er eine Zahlenangabe gebracht, wie viel das kostet, und die kleinen Kindlein zu taufen, würde nichts kosten, sondern würde der heilig-römisch-katholischen Kirche im Opferstock sogar noch etwas bringen. Und das war der Grund der Kindertaufe, weshalb in dieser Staatsreligion der damaligen Tage, etwa 400 nach Christus, diese Dinge aufgenommen wurden. Nun, das mag recht gut gewesen sein für eine katholische Kirche. Für die Gemeinde Jesu war sie Gift. Warum? Weil Millionen Menschen dieser Irrlehre wegen in die ewige Verdammnis gegangen sind und noch gehen. Sie berufen sich auf die Kindertaufe, die keinerlei Grund hat im Worte Gottes. Keinerlei Mitteilung ist das eine Lehre, die nicht einmal im Worte Gottes erwähnt ist. Kann ich überhaupt von einer Nichterwähnung, von einer Lehre reden? Kein Wort über eine Kindertaufe soll eine Lehre sein, die Gott gegeben hat, muss ich sagen, nein. Da muss ich behaupten, dass solche das Gott gar nicht kennen, die so etwas behaupten würden. Wir sind dem Herrn dankbar, dass wir diese Taufe haben. Die Taufe in den Tod des Herrn, nachdem wir vorher gestorben sind. Lassen wir also diese Sündenquelle dem Grab überstellt sein. Und ich kann hier ganz klar sagen, diese Kindertaufe, die Ursache für einen millionenfachen für einen hunderte von millionenfachen Seelenbetrug ist keine gesegnete Angelegenheit, sondern es ist das Werk eines Fluches. Luther hat das erkannt. Dr. Martin Luther sagte sich in jenen Tagen, als er sich loslöste von dem dämonischen Marienkult, auch von der Irrlehre der Knäbleinstaufe los. Wir machen darauf aufmerksam, dass das in der Kirchenpostille Dr. Martin Luthers von 1527 nachlesbar ist. Dort sagt der Dr. Martin Luther, als er diesen Ballast der Unwahrheit über Bord warf, dass dieses Wasser auf Knäblein gesprengt, er sagt wörtlich, Alfanzen und Gaugelwerk seien, mit der man, wie er selbst ausdrückt, die hochlöbliche Majestät Gottes zutiefst beleidigt werde. Jetzt kämen wir zur Frage, und warum finden wir es dann noch in dieser Volkskirche? Weil Dr. Martin Luther schwach geworden ist. Dem Klerus der römisch-katholischen Kirche widerstand er. Und einem weltlichen Feudalherrn unterlag er, dieser Martin Luther, in der Frage der Taufe. Das hält man gar nicht für möglich. Dem Millionenheer von Lügenrede widerstand er. Und einem Gottlosen, er war zu schwach dazu. Ich sehe da Bilder des Wortes Gottes. Ich denke da gerade an einen Mann Gottes, der eine ähnliche Karriere hat. Nur mit dem Unterschied, der Mann Gottes im Alten Testament hat an Buße getan. Und das ist das, was wir bei Dr. Martin Luther vermissen. Wegen eines gottlosen Weibes rannte der Prophet der Propheten Elia bis hinaus in die Wüste. Warum? Weil dieses gottlose Weib dummes Zeug geschwätzt hat. Die Isabel, die war's, die hat in ihrem Baalsdienst dummes Zeug geschwätzt. Und der Prophet rennt um sein Leben. Der Prophet, der gar nicht sterben brauchte, der rannte um sein Leben. Man hält das gar nicht für möglich. Sein Glaube war plötzlich schwach geworden. Und Jahrtausende später wurde der Glaube des Dr. Martin Luther an einem Punkt schwach. Es war die Taufe. Er hat die Kirchenpostille nie widerrufen. Bis heute noch nicht. Kann es auch nicht, er lebt nicht mehr. Er hat jetzt eine Jahrhundertefeier. Nun, wir verlangen das auch gar nicht nachträglich. Er hat es nicht widerrufen, das heißt, er war in seinem Herzen nicht damit fertig, was er dann getan hat, dass er die unter Mordandrohung doch wieder die Kleinkindtaufe eingesetzt hat. Denn diesem Feudalherrn, dem wurde es Angst bei der Tempelreinigung des Protestantismus und da sah er auch seine Errettung. Er hatte seine Errettung auf die Taufe gesetzt. Und die sah er davon schwimmen, wie ein Stückchen Holz auf dem Gebirgsbach. Das geht dann holter die Polter nach unten. Wir kennen das. Haben wir als Kinder alles schon gemacht. Kleine Holzbisselchen reingeworfen und die machen dann so ganz schnell weg. Man sieht sie dann nicht wieder. O möchte der Herr Gnade schenken, dass wir bereit werden, in unseren Herzen allein Jesus anzuerkennen und sonst nicht. Das ist sein Wort. Viele Dinge gibt es, viele Punkte im Alten und Neuen Testament, über die man, sagt man es ruhig, geteilter Meinung sein kann. Weil die Bibel nicht bis ins Letzte so präzis redet, wie wir es gern hätten. Die Bibel macht uns Mitteilungen, schon in 1. Mose 1, auf der ersten Seite geht's los, ich habe Fragen. Ich weiß es ganz genau, die bekomme ich hier auf dieser Erde nie beantwortet. Aber ich lasse es halt ruhen. Wenn ich beim Herrn bin, weiß ich ganz genau, dass es mir kein Problem mehr sein wird, denn es steht geschrieben, da werden wir ihm gleich sein. Also lassen wir es ruhen. Und wenn es Gott wohlgeschienen hat, dass wir es ruhen lassen sollten, dann sollten unsere Herzen nicht zu stolz sein, das einfach so hinzunehmen. Aber worüber es keinen Zweifel gibt, ich sage keinen, das ist die biblische Taufe. Die biblische Taufe, da gibt es seitens des Wortes nicht einen Deut an Zweifel, an Unklarheit oder an Mangel von Mitteilung in der Heiligen Schrift. Und deshalb freuen wir uns. Und genau deshalb können wir ganz klar und ganz präzise reden über die Frage der biblischen Taufe. Jetzt soll erst eine Achtung, eine Bemerkung kommen. Wir möchten uns in keiner Weise über Gläubige hinwegsetzen, die anderer Lehrmeinung sind. Wir möchten sie nicht verachten. Das sage ich. die dürfen sich, wenn sie sich selbst erlauben, an dieser Kindertaufe weiden und festhalten. Aber es wird ihnen nicht zum Segen sein. Das, was im Gehorsam in der Ewigkeit wiedergefunden wird, ist Lohn. Geben wir nicht der menschlichen Lehre Raum, sie in das Wort Gottes oder neben dem Wort Gottes Platz einzuräumen. Der Herr Jesus sagt, wer zu diesem Buche etwas hinzutut und wer etwas wegnimmt. Wir wissen das. Also ist uns das Wort Gottes zu heilig, um uns in unserer Unheiligkeit dem alten Menschen nach etwa befähigt zu sehen, da noch etwas zu ergänzen, was nicht geschrieben steht. Niemand wollen wir deshalb geringer achten, wenn sich's um Kinder Gottes handelt, als Erlöste durch die Liebe des Herrn und Heilands erkauft. Wir können ihnen aber nicht beipflichten in einer Augustinus-Lehre. Die kennt die Bibel übrigens nicht. Und wenn wir schon Lehren aufnehmen sollten, welche die Bibel nicht kennt, dann, Geschwister, dann sagt mir, wo wir beim Buddhismus anfangen sollen, alles anzuerkennen, was nicht geschrieben steht. Dann hören wir dann irgendwo in einer anderen Lehre, vielleicht des Islam, auf. Alles müssten wir aufnehmen, weil es ja nicht geschrieben steht als Gottes Wort. So geht's nicht. So wird das Wort des Herrn nicht erkannt und so verläuft die Wahrheit der Heiligen Schrift nicht. Die Taufe. Zu dieser Taufe kann niemand gezwungen werden. Es ist mir selbst eine Frage, wenn wir im Neuen Testament lesen, so viele zum Glauben kamen, wurden getauft. So steht es in der Apostelgeschichte. Und da möchte ich gleich etwas sagen. Die Bibel kennt vom Lehrgrundsatz her eigentlich nur, wenn man zum Glauben kommt, dass man sich dann sofort taufen lässt. Und nur in diesem Lehrdialog redet die Heilige Schrift und nicht anders. Und dieses Bild müssen wir auch im Auge haben, wenn wir Gottes Wort oder biblisch gebundene Auslegungen dann lesen sollten. Dass die Bibel nur das Idealbild kennt. Und jetzt muss ich ein Geheimnis lüften, das da lautet, wir sind keine Idealisten. Das sind wir nicht. Ich darf von mir reden, von meinem Ungehorsam in dieser Frage. Ja, das hat lange gedauert. Ich bin, glaube ich, 14 Jahre später getauft worden, als ich zum Herrn Jesus Christus gläubig wurde. Das ist eine Schande, ich gebe das aber zu. Das fällt mir auch nicht schwer, weil es einfach die Wahrheit ist. Und ich darf sagen, dass ich die Taufe 14 Jahre später noch nicht verstanden hatte. Hat sie noch nicht verstanden. Ich habe mich zwar taufen lassen, weil ich durch den Geist des Herrn und durch eine Ermunterung eines Bruders in meiner Heimatgemeinde dazu angesprochen war. Und seine lieblichen Worte, die er zu mir redete, dieser Bruder, die hatten mich umgehauen. Da war etwas ins Herz hereingeschossen. Der hat das so fein und so liebevoll getan. Und er hat mich mit einigen wenigen Fragen angesprochen, ob ich denn nicht bemüht wäre oder sein möchte, dem Herrn Jesus von ganzem Herzen die Liebe zu beantworten, die er am Kreuz für mich ausgedrückt hat. Und dann habe ich gesagt, doch. Ja, hat er gesagt, meinst du nicht, dass du dann die Liebe des Herrn auch mit seinem Befehl, den er gegeben hat, quittieren könnte? Nämlich, dass ich mich taufen lassen könnte.
Ja, das ist in mich reingeschossen. Ich wurde das nicht mehr los. Ich bin abends spät erst ins Bett und habe mich ganz intensiv dann um die Taufe erkundigt beim Herrn Jesus in seinem Wort. Und da stellte ich fest, dass ich war ein sehr Ungehorsamer. Und das habe ich dann dem Herrn auch gebracht. Und ich muss sagen, diese Taufe, die war für mich ein ungeheuerliches Erleben, weil das Ding erstens überreif war. Wir wissen, was mit Früchten los ist, die überreif sind. Die darf man gar nicht mehr fest anfassen. Und ich bin froh, dass dieser Bruder mich angesprochen hat in der Liebe Jesu. Wenn der mich zu fest angefasst hätte, hätte er wahrscheinlich den Matsch einer Birne in der Hand gehabt. Und auch hier sehen wir, wie notwendig es ist, diese prekäre Frage der Taufe in der Liebe des Christus weiterzugeben und nicht anders. Auch dann, wenn Christus der Herr einen Taufbefehl gegeben hat und eine Befehlsgewalt Gottes dahinter steht, haben wir es nur in der Liebe des Christus weiterzuschenken und nicht anders. Ich gebe zu, dass ich so manchen schon gesagt habe, nun Bruder oder Schwester, wie wär's denn eigentlich hier? Wollten wir uns nicht mal mit taufen lassen? Das habe ich schon gemacht. Ob das immer so in der Liebe Jesu war, weiß ich nicht. Die Betreffenden können das wohl besser beurteilen, die ich in den Jahrzehnten angesprochen habe. Nun, vielleicht wird auch manches aus der Perspektive der Liebe Jesu heraus gesagt werden, aber eine andere Frage ist, wie es die anderen aufnehmen. Es ist oft ein himmelweiter Unterschied, was wir denken und was wir in Wirklichkeit sind und reden. Und deshalb auch hier, die Bibel sagt in unserem Textwort, das Evangelium soll der ganzen Schöpfung gebracht werden, allerdings in der Schöpfung, in der Ordnung Gottes. Und da können wir dazu sagen, dass wir das Evangelium des Reiches nicht verwechseln dürfen mit dem Evangelium der Gnade für heute. Der Franz hatte sich ein wenig verfranzt. Ich meine den Franz von Assisi. Der hatte versucht, dieses Wort buchstabenhaft weiterzugeben. Und er war versucht, das auch den Sperlingen und den Schweinen zu sagen. Die haben allerdings nicht anders als mit Grunzen reagiert. Warum? Weil die Zeit noch nicht da war, wo im Evangelium des Reiches die ganze Schöpfung freigemacht werden wird von der Knechtschaft des Verderbnisses, sagt Paulus in Römer 8 von Vers 19 bis 22. Dieses Evangelium ist deshalb neutral ausgedrückt, nämlich nicht Evangelium des Reiches oder Evangelium der Gnade, sondern alles, was Evangelium ist. Und deshalb haben wir heute in der Zeit des Evangeliums der Gnade einen Zeitpunkt, wo wir es nicht mit der Freiwerdung der Kreatur, der Tiere zu tun haben. Ich muss mich nur wundern, was das für Leute sind, die da heilig gesprochen worden sind, dass die sich in Gottes Wort am allerschlechtesten scheinbar ausgekannt haben. Das wundert mich. Ich möchte nur wissen, nach welchen Maßstäben man das rein menschlich vollzogen hat. Aber das ist nicht meine Sache. Wer da glaubt und getauft wird, und darum können wir die Augustinus-Taufe nicht als biblische Taufe anerkennen. Das ist jetzt der Schlusspunkt. Wir sind nicht in der Lage, aufgrund des Wortes Gottes eine menschenleeren Taufe anzuerkennen als die biblische. Und ich bin mir ganz gewiss, der Herr Jesus auch nicht. Denn hier hat es nichts mit leiblicher Schwachheit oder mit Unvermögen an Erkenntnis zu tun. Eines sage ich, Ich zähle mich zu den Dümmsten. Und wenn ich schon dumm bin, dann müssten die klugen Leute das noch besser verstehen. Hier zu erkennen, dass wir zuerst zu glauben haben, um uns dann taufen zu lassen. Warum? Der Jesus hat's gezeigt an seinem eigenen Leibe. Er ließ sich in den Tod geben, dort am Kreuz. Und dann ließ er seinen verweslichen Leib in das Grab legen, einen Leib, der aber nie Verwesung sehen durfte. Warum nicht? Weil er nicht gesündigt hatte. Hat Gott gewacht, weil er selbst keine Sünde tat, dass er aufgrund dieser Tatsache die Verwesung seines Leibes nicht erfahren durfte. Also ist er auch für das Orientalische, im Orient werden die Toten innerhalb von 24 Stunden beerdigt. Übrigens, jene Sitte, die bei den Juden auch hier in Deutschland noch üblich ist. Die Juden begraben auf dem jüdischen Friedhof ihre Toten innerhalb von 24 Stunden, weil es jene Orient-Sitte aus dem Lande Kanaan ist, die man mitgebracht hat. Ich kann nicht sagen, dass die schlecht sei. Sie ist aber passend für die klimatischen Bedingungen von dort. Und der Herr Jesus war nun an drei Tagen im Tode. Und nach den behördlichen Bestimmungen dort muss man nach einem Tag schon drin sein. Und trotzdem können wir davon ausgehen, dass der Herr Jesus an seinem Leibe des Fleisches keinerlei Verwesung hatte. Das ist schön. Als der Herr Jesus auferstand, merken wir uns den Satz, war keine Verwesung in diesem Grab. Oh, wenn der Herr Jesus uns rufen wird, die wir ihm gehören, dann wird bei unserer Auferstehung keine Verwesung gefunden. Die Gläubigen fragen, dem Herrn sei Dank, viel hier in unserer Gemeinde in den Fragestunden. Und ich werde zuweilen auch gefragt, wenn die Auferstehung kommt, ob wir dann wieder zurück in den Leib des Fleisches erst kommen müssen. Nein! Die Verwandlung der verfallenen Materie geschieht in einem geistlichen Leib. Keine Verwesung. Es gibt keine Verbindung mehr. Und deshalb muss derjenige, der mit Christus im Glauben am Kreuz gestorben ist, das Verwesende, das Geruch verbreitende Böse mit hineinnehmen in den Tod der Taufe. Und was ist nun, wenn wir die Augustinus-Taufe besehen? Da werden Leute getauft, die noch nicht gestorben sind, durch den Glauben Christus noch nicht gehören. Das heißt also, sie sind noch nicht gestorben, sie leben noch. Das heißt also, dass die Augustinus-Taufe eine Beerdigung noch nicht Gestorbener ist. Und das ist die pietätloseste Sache, die herausläuft aus dem Beurteilungsvermögen eines jeden aufrechten Christen, dass man lebende Leute nicht beerdigen sollte. Darum ist Gott kein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Und wir haben die Verheißung des Friedens nur dort, wo Christus in der Wahrheit erkannt wird. Und dazu möchte auch der Herr heute Gelegenheit geben, um die sich zur Taufe gemeldeten aufgrund ihrer Entscheidung des Gehorsams reich zu segnen. Amen.